Herzlich willkommen zum Podcast Fehler 1. Ich bin Eckart Jan und freue mich, dass Sie auch bei der zweiten Staffel der nunmehr 21. Folge wieder zuhören. Es geht um alltägliche Fehler, warum wir immer wieder Fehler machen und welche kleinen Auslöser manchmal katastrophale Auswirkungen haben können. In dieser Folge geht es um den Absturz eines der prestigeträchtigsten Flugzeuge in der Luftfahrt. Es geht um den Absturz der Concorde am 25. Juli 2000, kurz nach dem Start in Paris. Am späten Dienstagnachmittag sollte eine Air France Concorde mit der Flugnummer AF4590 vom Flughafen Charles de Gaulle bei Paris zum John F. Kennedy Flughafen in New York fliegen. Der Flug war von der deutschen Gesellschaft Peter Diamond Cruises gechartert worden. Knapp 100 überwiegend deutsche Passagiere waren auf dem Weg, in New York an Bord des Kreuzfahrtschiffes MS Deutschland zu gehen. Sie hatten eine teure 16-tägige Kreuzfahrt mit Ziel Ecuador gebucht. Um 16.42 Uhr startete die Concorde. Kurz nach dem Abheben brach plötzlich in einem der vier Triebwerke ein Feuer aus. Das Flugzeug hob noch ab, konnte aber weder Geschwindigkeit aufbauen noch Höhe gewinnen. Panisch versuchten die Piloten, das Flugzeug in der Luft zu halten, doch ohne Erfolg. Nur 2 Minuten nach dem Start stürzte die Concorde in ein nahegelegenes Hotel. Keiner der 100 Passagiere und 9 Besatzungsmitglieder an Bord überlebte das Unglück. Das Flugzeug wurde vollständig zerstört. Im Hotel starben weitere 4 Menschen. Es war der einzige tödliche Unfall in der 27-jährigen Geschichte der Concorde. Das Unglück führte aber letztendlich dazu, dass der Betrieb dieses einzigen zivilen Überschallflugzeuges eingestellt wurde. Doch was war passiert? Was hatte zu dieser schrecklichen Katastrophe geführt? Schauen wir uns wieder gemeinsam die Fehlerkette an. Die Geschichte der Concorde begann in den späten 50er Jahren. Weltweit boomte das Luftfahrtgeschäft und die Fluggesellschaften bestellten immer neuere und schnellere Flugzeuge. Bis Ende der 50er Jahre bestanden die Flotten aus Turboprop-Flugzeugen überwiegend. Die Lufthansa beispielsweise betrieb noch 1958 Flugzeuge des Typs Convair, Vickers Viscount und der legendären Super Constellation, auch genannt Super Conny. Anfang der 60er Jahre war der Glaube an technischen Fortschritt und unbegrenztem Wachstum fast grenzenlos. Grenzenlos sogar im wahrsten Sinne des Wortes, denn im September 62 verkündete damals John F. Kennedy in seiner berühmten Mondrede das Ziel, dass Menschen zum Mond fliegen würden. Mit Anbruch des neuen Jahrzehnts der 60er Jahre begann auch das Jet-Zeitalter. Die vierstrahlige Boeing 707 brachte die Menschen schneller, höher, bequemer und auch kostengünstiger an ihr Ziel. Während die Super Conny für die Strecke Hamburg-New York beispielsweise mit mehreren Zwischenstopps ganze 17 Stunden brauchte, konnte die Boeing 707 New York in weniger als der Hälfte der Zeit, nämlich in nur 8 Stunden, erreichen. Und das außerdem fast bei der doppelten Anzahl an Sitzplätzen. Mit den Jets seien die Flüge ganz anders gewesen, sagte eine ehemalige Stewardess. Es war alles viel größer, eleganter. Das Sprichwort Zeit ist Geld galt insbesondere für Airlines. Insofern schien es für die Flugzeughersteller naheliegend, noch schnellere Flugzeuge zu bauen. Die Schallmauer war ja schon 1947 vom US-Testpiloten Chuck Yeager durchbrochen worden. Auch Flugzeughersteller hatten hohe und kühne Pläne. Warum also nicht Überschall auch für den zivilen Luftverkehr, fragten sie sich damals. Die Entwicklung eines so neuartigen Flugzeuges war nicht nur unglaublich komplex, sondern auch furchtbar teuer. Das stellten die Flugzeughersteller BAC in England und Aerospatial in Frankreich sehr schnell fest. Daraufhin vereinbarten die Regierungen von England und Frankreich, ein Überschallpassagierflugzeug gemeinsam zu entwickeln. Die Idee war, dass das neue Flugzeug Passagiere noch schneller über den Atlantik befördern könnte. Die Reisezeit sollte nochmal halbiert werden. Nach vielen Jahren intensiver Forschung und Entwicklung hob die Concorde schließlich am 2. März 1969 zu ihrem Jungfernflug ab. Sie war ein technologisches Wunderwerk ihrer Zeit. Mit einem eleganten Design und der Fähigkeit, Geschwindigkeiten von über Mach 2 zu erreichen. Das entspricht mehr als der doppelten Schallgeschwindigkeit oder umgerechnet 2200 Stundenkilometern. Von Paris oder London bis New York brauchte die Concorde in der Regel weniger als 3,5 Stunden. Eine große Zeitersparnis im Vergleich zu gewöhnlichen Linienflügen. Die Concorde war nicht nur schnell, sondern auch luxuriös. Passagiere genossen exquisite Mahlzeiten und erstklassigen Service an Bord. Diejenigen, die es sich leisten konnten, zahlten hohe Preise, um das ultimative Flugerlebnis zu genießen. Doch trotz ihres Ruhms und ihres Glamours war die Concorde nicht ohne Probleme. Hohe Betriebskosten, strenge Lärmbeschränkungen und eine geringe Kapazität für Passagiere begannen, das wirtschaftliche Überleben des Flugzeugs zu bedrohen. Fast ein Vierteljahrhundert galt die Concorde als Königin der Lüfte und Symbol für den technischen Fortschritt. Der Absturz der Concorde hatte weitreichende Auswirkungen auf die Luftfahrtindustrie. Nach dem Unglück wurden alle Concorde-Flüge vorübergehend eingestellt und es wurde eine gründliche Sicherheitsüberprüfung durchgeführt. Obwohl die Concorde später wieder in Betrieb genommen wurde, war ihr Ruf schwer beschädigt. Kommen wir zurück zu dem Tag des furchtbaren Unglücks. Wie kam es überhaupt dazu, dass eine Concorde fast ausschließlich mit deutschen Gästen besetzt war? Die Passagiere hatten bei der deutschen Reederei Peter Deilmann eine Kreuzfahrt gebucht. Das Schiff sollte 2 Tage später am Donnerstagmittag in New York auslaufen. Diese 64. Reise des 5-Sterne-Schiffes wurde unter dem Motto »Von Ozean zu Ozean« angeboten. Sie führte vom Atlantik von New York durch den Panama-Kanal in den Pazifik. Wie immer bei solchen Kreuzfahrten, die im Ausland beginnen, erfolgt die Anreise mit dem Flugzeug. Das Schiff hatte Platz für 550 Passagiere. Für einen kleinen Teil der gut betuchten Passagiere hatte die Reederei die Concorde gechartert, um sie schnell und komfortabel nach New York zu bringen. Die 100 Gäste waren am Vormittag des 25. Juli bereits aus verschiedenen Städten in Deutschland nach Paris geflogen und bereiteten sich auf den Weiterflug vor. Etwa zur gleichen Zeit traf die Crew in Paris am Flughafen Charles de Gaulle ein. Die ersten Probleme zeigten sich, als der Flugplan berechnet werden sollte. Das 25 Jahre alte Flugzeug mit dem Kennzeichen FBTSC oder Englisch Foxtrot Bravo Tango Sierra Charlie hatte das eine oder andere technische Problem. So war unter anderem die Schubumkehr eines der Triebwerke defekt. Das beeinträchtigte wiederum die Startbahnlänge und damit das maximal zulässige Gewicht. Dummerweise war das Flugzeug aber voll beladen und die Kerosintanks ebenfalls bis zum Anschlag gefüllt. Mit anderen Worten, das Flugzeug war zu schwer, um direkt nach New York durchfliegen zu können. Man hätte einen Tankstopp einlegen müssen, um New York zu erreichen. Der Vorteil der Zeitersparnis durch Überschall wäre dahin. Das wollten die Piloten so nicht akzeptieren. Sie beschlossen, dass die Schubumkehr vorher noch repariert werden sollte, selbst wenn das Zeit kostete und der Start sich verzögern würde. Die Flugplanung konnte weitergehen. Üblicherweise wurde in Paris für die Concorde die Startbahn 27 genutzt. Am Beginn und Ende dieser Bahn gab es jedoch Reparaturarbeiten, sodass nicht die gesamte Länge für den Start zur Verfügung stand. Man musste also die Startbahn 26 rechts nehmen. Leider reichte es immer noch nicht und die Concorde wäre immer noch zu schwer gewesen. Bei einem Startgewicht von 185 Tonnen wäre das Flugzeug um mindestens 1 Tonne überladen gewesen. Jetzt wurde mit spitzem Bleistift gerechnet. Man musste es doch irgendwie hinbekommen, das Startgewicht noch zu reduzieren. Wie die Unfalluntersucher später herausfanden, wurde der Kerosinverbrauch am Boden, um vom Gate zur Startbahn zu rollen, von eigentlich 1 Tonne auf über 2 Tonnen erhöht. Mit diesem Trick konnte das Startgewicht rechnerisch reduziert werden. So konnten die Piloten den Flug nach New York doch noch ohne Zwischenlandung planen. Aber das war nicht die einzige Herausforderung des Tages. Zwischen 14.35 Uhr und 15.10 Uhr fand auf den Pisten 26 rechts und links eine Übung der Feuerwehrfahrzeuge statt. Aufgrund dieser Übung wurde die für 15 Uhr geplante Inspektion der Start- und Landebahn verschoben. Eine Inspektion ist notwendig und vor dem Start einer Concorde sogar vorgeschrieben, um sicherzustellen, dass keine fremden Gegenstände auf der Bahn liegen. Zum Zeitpunkt des Starts der Concorde war noch keine Inspektion durchgeführt worden. Und das sollte ihr später zum Verhängnis werden. Die voll beladene und vollgetankte Concorde verließ um 16.34 Uhr das Gate, mit Verspätung wegen der Triebwerksreparatur. Die Crew brauchte nur wenige Minuten bis zur Startbahn. Der Tower erteilte die Freigabe, auf die Startbahn zu rollen. Der anwesende Flugingenieur sagte dabei, dass sie 800 Kilo Kerosin beim Rollen verbraucht hätten. Das waren 1,2 Tonnen weniger als ursprünglich berechnet. Um 16.42 Uhr erteilte der Fluglotse die Startfreigabe. Air France 4590, Runway 26 right, Wind 0908 knots, cleared for takeoff. Zu allem Überfluss hatten sie jetzt auch noch deutlich Rückenwind für den Start. Sowohl Startstrecke, Geschwindigkeit und Startgewicht passten nicht mehr zusammen. Die Piloten nahmen die Informationen zur Kenntnis, ignorierten sie aber und begannen den Takeoff. Die Unfalluntersucher bestätigten später, dass die Concorde mit mindestens einer Tonne überladen war. Nach 30 Sekunden erreichte die Concorde V1 von 150 Knoten. Das ist die Geschwindigkeit, bei der ein Startabbruch noch möglich gewesen wäre. Nur Sekunden später platzte ein Hauptreifen. Reifenteile trafen mit hoher Wucht die Unterseite der vollen Treibstofftanks. Die Tanks rissen sofort auf und Kerosin spritzte auf die heißen Nachbrenner der Triebwerke. Der Sprit entzündete sich und zog einen 20 Meter langen Feuerschweif hinter sich her. »Concorde, 4590, Sie haben Flammen hinter sich«, meldete der Fluglotse. Die Crew versuchte, das Flugzeug auf der Bahn zu halten. Ein Startabbruch war nicht mehr vorgesehen. Bei 183 Knoten, noch unterhalb der Rotationsgeschwindigkeit, zog der Kapitän das Flugzeug nach oben. Das Feuer brannte immer stärker und beeinträchtigte auch das nächste Triebwerk. Der erste Offizier versuchte, das Fahrwerk einzufahren, was aber wegen mechanischer Beschädigung nicht gelang. Die Crew kämpfte darum, Geschwindigkeit und Höhe aufzubauen und gleichzeitig das Feuer zu löschen. Nichts davon gelang. Die Geschwindigkeit blieb bei 200 Knoten, die Höhe bei nur 200 Fuß oder 60 Metern. Das Feuer wütete weiter und beschädigte immer mehr Rumpfteile des Flugzeuges. Auch die Steuerflächen brannten. Die Crew konnte das Flugzeug kaum noch kontrollieren. Das Flugzeug zog steil nach oben und kippte auf 90 Grad nach links, quasi im Messerflug, bevor es in ein Hotel stürzte. Für die Passagiere und Besatzungsmitglieder gab es keinen drinnen. Keiner überlebte das Unglück. Im Hotel starben 4 Menschen durch den Absturz. Was für eine Tragödie. Nicht nur für Air France, für Frankreich oder generell das Concorde-Programm, sondern auch für die zahlreichen Angehörigen in Deutschland. Die französische Untersuchungsbehörde BEA nahm sofort die Ermittlungen auf. Die wichtigsten Datenschreiber konnten schnell gefunden werden. Aber was hatte den Unfall ausgelöst? Was war der Fehler 1? Die Ermittler fanden Teile des Reifens und der Rumpfunterseite auf der Startbahn. Sie fanden außerdem ein Bauteil, was sie nicht der Concorde zuordnen konnten. Es handelte sich um einen Titan-Legierungsstreifen. Die Untersucher fanden heraus, dass es sich um ein Triebwerksteil einer kurz zuvor gestarteten DC-10 von Continental Airlines handelte. Das Bauteil war nur wenige Wochen zuvor bei einer umfangreichen Flugzeugwartung in Tel Aviv gewechselt worden. Der Wechsel wurde jedoch nicht fachgerecht nach den Vorgaben des Triebwerksherstellers durchgeführt. Dieser Metallstreifen lag auf der Startbahn, als die Concorde startete. Ein Fahrwerksreifen riss auf, als es mit hoher Geschwindigkeit über das Metallstück rollte. Die herumfliegenden Reifenteile wiederum beschädigten den Rumpf, wodurch dann das Kerosin ausfloss und entzündete. Das, so schlossen die Unfalluntersucher, war der Beginn der Fehlerkette. Oder wie ich es bezeichne, der Fehler 1. Aber warum passierte es überhaupt, dass Reifenteile den Tank der Concorde beschädigen konnten? Am Montag, nur einen Tag vor dem tragischen Absturz der Concorde, teilte British Airways, der zweite Betreiber der Concorde, mit, dass Haarrisse in den Tragflächen aller 7 ihrer Concorde-Flugzeuge entdeckt worden seien. Ein Flugzeug sogar von British Airways wurde dafür vorübergehend aus dem Verkehr gezogen, nachdem festgestellt wurde, dass sich der Riss sogar vergrößert hatte. Ob das einen zusätzlichen Einfluss auf den Unfallhergang hatte, wurde von den Ermittlern leider nicht untersucht. Und es gibt noch einen weiteren Aspekt, der diese schon so furchtbare Tragödie nochmals verschlimmert hätte. Der damalige französische Präsident Jacques Chirac war mit seiner Delegation nur wenige Minuten zuvor in Charles de Gaulle gelandet. Er kehrte gerade aus Okinawa zurück, wo er an einem G8-Gipfeltreffen teilgenommen hatte. Der Pilot des Präsidentenflugzeuges teilte seinen Passagieren noch mit, dass sie auf den Start einer Concorde warten müssten, bevor sie zum Gate weiterrollen könnten. Sie standen am Ende der Startbahn seitlich auf einem Rollweg und somit in der unmittelbaren Nähe der Abflugschneise der Concorde. Es hätte vermutlich nicht mehr viel gefehlt und die nahezu unkontrollierbare Concorde wäre mit dem Flugzeug des französischen Präsidenten kollidiert. Am 25. Juli 2000 beendete also ein kleines Stück Metall den Mythos um den Überschalljet und verursachte eine der schlimmsten Katastrophen in der Zivilluftfahrt. Schließlich, nach mehr als 3 Jahrzehnten im Dienst, wurde die Concorde am 24. Oktober 2003 endgültig außer Dienst gestellt. Ihr letzter kommerzieller Flug fand am 24. Oktober 2003 statt und markierte das Ende einer Ära in der Luftfahrtgeschichte. Trotz ihres tragischen Endes wird die Concorde immer einen besonderen Platz in den Herzen vieler Menschen behalten. Sie war ein Symbol für technologischen Fortschritt und menschliche Innovation und ihr Erbe wird noch lange in Erinnerung bleiben. Damit kommen wir zum Ende dieser 21. Folge des Podcasts Fehler 1 und ich freue mich, dass Sie auch bei dieser Folge zugehört haben. Ich hoffe, dass wieder Neues, Aufschlussreiches und Interessantes für Sie dabei war. Und vergessen Sie nicht, meinen Podcast zu abonnieren, um keine Folge zu verpassen. In diesem Sinne sage ich vielen Dank, bleiben Sie sicher, stay safe und bis zum nächsten Mal.